Rosinus on Air, der Criminal Compliance Podcast.
Bei mir im Studio ist Rechtsanwalt Dr. Matthias Greschek. In der heutigen Folge sprechen wir über IT-Sicherheit für Berater. Cyberkriminalität entwickelt sich rasant weiter und stellt auch Rechtsanwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer vor immer neue Herausforderungen. Die Methoden der Angreifer werden zunehmend raffinierter und auch komplexer, weshalb herkömmliche Sicherheitsmaßnahmen oft nicht mehr ausreichen. Um dieser Bedrohungslage wirksam begegnen zu können, ist es unerlässlich, Sicherheitsvorkehrungen kontinuierlich anzupassen und innovative Schutzstrategien zu entwickeln. Und das ist heute Thema hier im Podcast. Über verschiedene Erscheinungsformen von Cyberkriminalität haben wir schon in den vergangenen Folgen gesprochen. Welche IT-Bedrohungsszenarien sind insbesondere für die genannten Berufsgruppen relevant?
Berater wie Anwälte, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer sind ja sogenannte Berufsgeheimnisträger. Und bekanntlich gilt für die eine besonders strenge Verschwiegenheitspflicht. Die betrifft nicht nur den Schutz der Kommunikation, sondern auch die Speicherung und Übertragung von Daten. Aufgrund der Tatsache, dass diese Berater von Mandanten häufig sehr sensible Informationen und Daten zur Verfügung gestellt bekommen und potenzielle Cyberkriminelle dies wissen, sind sie ein beliebtes Ziel für eben solche Angriffe. Insbesondere die Fallkonstellation der sogenannten Ransomware-Angriffe kommt bei Berufsgeheimnisträgern wie Beratern besonders häufig vor. Bei einem sogenannten Ransomware-Angriff, Ransomware, der Begriff kommt aus dem Englischen, steht für Lösegeld, wird eine Schadsoftware in die IT-Infrastruktur der Kanzlei des Beraters, also einer Rechtsanwaltskanzlei oder eines Steuerberaters, eben eingespeist, heimlich, und dann werden dort Daten verschlüsselt. Anschließend melden sich die Kriminellen und bieten an, die Entschlüsselung der Daten vorzunehmen bzw. hierfür ein Passwort zur Verfügung zu stellen, wenn eben das geforderte Lösegeld, was häufig in Form von Kryptowährung gezahlt werden soll, überwiesen wird. Sie drohen da, und das ist das Perfide, häufig auch mit der Veröffentlichung der geheimen Daten, entweder auf einer Website oder im Dark Web. Das ist für Berater natürlich eine äußerst unangenehme Situation. Aus Sicht der Cyberkriminellen aber erhöht es die Chancen, dass eben ein Lösegeld bezahlt wird für die Freigabe der Daten. Anders als im normalen Wirtschaftsleben, wenn jetzt Daten verschlüsselt werden vom Unternehmen, die sagen, ach, interessiert uns eh nicht, wir machen einfach weiter. Da sehen oft Berufsgeheimnisträger wie Berater anders. Daneben können natürlich durch andere auch Cyberangriffe wie sogenannte DDoS-Attacken oder APT-Angriffe die IT-Infrastruktur der Kanzlei lahmgelegt werden. Ohne Zugriff auf Mandatsakten ist die Mandatsarbeit nahezu unmöglich. Das heißt, die Berater sitzen dann in der Kanzlei und können praktisch gar nichts machen, weil die IT funktioniert nicht und die Daten sind nicht verfügbar. Das führt natürlich zu wirtschaftlichen Schäden, die besonders hoch sein können, aber auch zu Reputationsschäden. Wer möchte denn seine höchst sensiblen Daten in die Obhut eines Beraters wie eines Anwalts geben, der nicht imstande ist, diese zu schützen?
Gibt es für Berater Pflichten aus der DSGVO zum Schutz vor derartigen Angriffen?
Ja, grundsätzlich ergibt sich auch für Berater eine Pflicht zur Gewährleistung von IT-Sicherheit aus der Datenschutzgrundverordnung. Die trifft grundsätzlich jeden, der mit personenbezogenen Daten hantiert. Die DSGVO fordert unter anderem die Umsetzung angemessener technischer und organisatorischer Maßnahmen, sogenannte TOMS, um personenbezogene Daten zu schützen. Das kann praktisch gesehen die Verschlüsselung von Daten, die regelmäßige Datensicherung, aber auch eine Zwei-Faktor-Authentifizierung oder Firewall sein. Maßstab ist immer der sogenannte Stand der Technik, was natürlich schwierig zu definieren ist. Kommt es aber zu einer Datenpanne oder einem erfolgreichen Hackerangriff, bei dem eben Daten entwendet werden, müssen auch die Berater nach der DSGVO, wie jedermann, beachten, dass den zuständigen Aufsichtsbehörden innerhalb von 72 Stunden eine Meldung gemacht werden muss.
Bestehen für Berater weitere gesetzliche Pflichten hinsichtlich der IT-Sicherheit?
Ja, neben diesen grundsätzlichen Pflichten aus der DSGVO, die eben jedermann treffen, sind Berufsgeheimnisträger wie Berater natürlich auch der jeweiligen Berufsordnung unterworfen. Das bedeutet, es können sich auch aus der Berufsordnung spezifische Pflichten ableiten, die IT-Sicherheit zu gewährleisten. Interessanterweise, weg kurz von den Beratern, gibt es mittlerweile ganz konkrete Rechtspflichten zur Gewährleistung von IT-Sicherheit für Mediziner. Also gerade für niedergelassene Ärzte im ambulanten Bereich. Da haben sich sozusagen, das ist da die Kassenärztliche Bundesvereinigung, Gedanken gemacht und die Kammern dazu verpflichtet, gemeinsam Regelungen aufzustellen, also wie die sehr konkret sind, was man tun muss. Bisher gibt es das für Steuerberater, Rechtsanwälte und Wirtschaftsprüfer nicht. Ich mag aber in die Glaskugel schauen und sagen, das wird irgendwann für uns auch kommen. Denn Rechtsanwälte, als Beispiel jetzt, sind nach der Berufsordnung grundsätzlich erstmal zur Verschwiegenheit verpflichtet. Und das bedeutet, dass sie auch geeignete Maßnahmen zu ergreifen haben, um jetzt nicht personenbezogene Daten zu schützen, fällt auch drunter, aber um gerade das Mandatsgeheimnis zu schützen. Das ergibt sich schon direkt aus dem Berufsrecht. Dies umfasst eben auch Maßnahmen zur Datensicherung, Zugangsbeschränkungen, Passwortsicherheit etc. Außerdem implizieren die Berufsordnungen auch die Weiterbildungspflicht und auch im Hinblick auf IT-Sicherheit. Das bedeutet, auch der Berater muss sich auf dem Laufenden halten, um in diesen Stand der Technik gewährleisten zu können an IT-Sicherheit. Also sich informieren, was sind die Trends, was gibt es Neues an Software und Hardware, damit ich mich verbessern kann. Letztlich haben auch Berater die Pflicht, sich eben auch aus der Berufsordnung für Rechtsanwälte, aber auch beispielsweise für Wirtschaftsprüfer, bei der Auswahl von IT-Dienstleister sorgfältig vorzugehen. Das bedeutet, den IT-Dienstleister, der sich jetzt um meine Kanzlei kümmert, sorgfältig auszusuchen, zu gucken, ist der kompetent. Aber nicht nur das, ich muss den auch überwachen. Dazu kommt, dass IT-Dienstleister auch gleichzeitig Gehilfen von Berufsgeheimnisträgern sind und deswegen auch zur Verschwiegenheit verpflichtet sind. Aus meiner Beratungspraxis weiß ich in dem Bereich, dass das nicht selten vergessen wird, auch den IT-Dienstleister dazu schriftlich am besten zu verpflichten, dass er die Mandatsgeheimnisse schützt. Wichtig ist das deswegen, weil die Berufsordnung auch vorsehen, dass eine Zusammenarbeit sofort zu beenden ist, wenn ein Gehilfe sich nicht an die Verschwiegenheitspflicht hält.
Wie sollte ein IT-Sicherheitskonzept gestaltet werden, um als Best Practice zu gelten? Gibt es da wesentliche Elemente und Maßnahmen, die berücksichtigt werden sollten, um dann einen umfassenden Schutz der IT-Infrastruktur zu gewährleisten?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Grundsätzlich kann man da sagen, es gibt keinen One-Size-Fits-All-Ansatz, also keine Patentlösung, die für jedermann oder für jeden Art von Berater sozusagen passt. Als Best Practice hat sich in meiner Beratungspraxis ergeben, dass ein IT-Sicherheitskonzept einen am besten ganz einheitlichen Ansatz verfolgt und sowohl technische, also Hard- und Software, als auch organisatorische Maßnahmen, das heißt Richtlinien, Schriftstücke, Arbeitsverträge, beinhaltet. Ein aus meiner Sicht gutes IT-Sicherheitskonzept basiert auf vier Säulen, oder man kann das auch nennen, den sogenannten PDCA-Zyklus. PDCA steht hierbei für Plan, Do, Check und Act. Unter dem ersten Begriff P wie Plan versteht man eine Planung. Also erstmal sich hinzusetzen und zu sagen, was brauche ich denn? Wo gibt es irgendwelche Angriffsvektoren? Wo haben wir Schwachstellen? Wie sieht eigentlich die IT-Sicherheit in unserer Kanzlei aus, um die potenziellen Risiken und Bedrohungsszenarien zu identifizieren? Hierzu ist es empfehlenswert, am Anfang erstmal eine Risikoanalyse zu machen und sich sozusagen den Status quo mal anzuschauen. Direkt danach kommt D wie Do, das steht für Umsetzung. Ja, sobald ich weiß, wo die Risiken und die Probleme sind, gehe ich los und fange an, technische Maßnahmen beispielsweise umzusetzen, wie ein Verschlüsselungssystem einzuführen, wie Firewalls einzusetzen, wenn ich vorher keine hatte, einfach Antivirensoftware, Patchmanagement, eine Zwei-Faktor-Authentifizierung zum Einloggen, wenn das vorher nicht da war. Also die sozusagen empfehlenswerten Maßnahmen, die ich im ersten Schritt identifiziert habe, um die IT-Sicherheit zu verbessern, direkt umzusetzen. Danach, C wie Check, steht wie Überprüfung. Das bedeutet, man sollte ja, in einer gewissen Routine, jetzt nicht täglich, nicht monatlich, aber vielleicht mal einmal im Jahr oder alle 2 Jahre, mal diese getroffenen Maßnahmen überprüfen. Ist das noch Stand der Technik? Ist das noch State of the Art, muss ich irgendwie was nachbessern, muss ich irgendwie Schrauben ansetzen, brauche ich neue Software, oder nicht, ist alles gut. Und wenn ich dazu komme im Rahmen dieser sozusagen zweiten Analyse, oh, da können wir noch was verbessern, kommt dann A wie Act, Anpassung. Basierend auf der Überprüfung sollte ich diese Maßnahmen dann verbessern. Und hierzu ganz wesentlicher Punkt gehört eben nicht nur Hard- und Software zu tauschen oder zu verbessern, sondern auch die Mitarbeitenden regelmäßig zu schulen, abzuholen und viel auf die potenziellen Bedrohungssituationen, wie eben diese Ransomware-Angriffe oder auch ganz simple Phishing-Angriffe, also bei denen E-Mails reinkommen und man möchte Daten abgreifen. Sie kennen das alle. Klicken Sie auf den Link, hier ist Ihre Bank oder E-Mail von DHL, Ihr Paket wartet auf Sie, dafür zu sensibilisieren, damit es Cyberkriminellen erschwert wird, in das IT-System eindringen zu können. Neben diesem System, also diesem PDCA-System, ist es grundsätzlich empfehlenswert, einen Notfallplan zu haben. Das bedeutet, in der Kanzlei einen Plan vorliegen zu haben für den Worst Case. Kommt zum Cyberangriff, Daten werden verschlüsselt oder die Hardware funktioniert nicht mehr, was tun? Ja, dass man nicht dann dasteht und sagt, ich weiß jetzt nicht, was ich machen soll, sondern zumindest ein Plan da ist, wen kontaktiere ich, wer gehört zum Team, Hotline vom IT-Dienstleister, wie gehen wir jetzt vor, Kabel abstöpseln, ja, nein, wann muss ich die Behörden informieren, also dass zumindest so ein Szenario mal durchdacht wird und ein Plan dafür vorgesehen ist. Man kennt das. Jetzt als Vergleich ähnlich Fire Drill, ne, die Feueralarmübung in jedem Betrieb. Testen wir das mal, laufen denn alle geregelt raus aus dem Gebäude oder nicht? Wie sieht das aus? Genau dasselbe kann man auch für das Thema IT-Sicherheit bzw. diesen Notfall- oder Cyber Incident Response Plan, so heißt der, erstellen. Wenn ich gefragt werde, auch von Kollegen, von anderen Beratern, Rechtsanwälten, na, was ist denn das Allerwichtigste, wenn ich nur eine Sache umsetzen kann, die mir Ressourcen vielleicht fehlen? Also eine solide Backup-Strategie ist wirklich das Sinnvollste. Das bedeutet, Backups zu erstellen, ein Konzept zu haben, wo Daten gespeichert werden, am besten nicht an einem Ort, sondern im System und mit verschiedenen Orten, beispielsweise einmal auf dem Server, einmal in der Cloud, einmal lokal, auf einer NAS beispielsweise, um für diesen Worst Case gewappnet zu sein und im Krisenfall Daten wiederherstellen zu können, auch wenn es nicht auf dem neuesten Stand ist, aber immerhin irgendwelche Daten noch bleiben.
Was droht Beratern, wenn sie gegen die IT-Sicherheitsvorgaben verstoßen?
Nun, die Konsequenzen können ganz gravierend sein. Bekanntlich gibt es nach der DSGVO ja sehr hohe Bußgelder, wenn personenbezogene Daten abhanden kommen. Daneben muss man sich natürlich gerade als Berater dann mit möglichen Schadensersatzansprüchen von Mandanten konfrontiert sehen, wenn Daten abhanden gekommen sind oder veröffentlicht wurden. Es kann, wie eingangs angesprochen, natürlich den Ruf einer Kanzlei oder eines Beraters massiv schädigen, wenn es mal zu einem Datenleck oder zum erfolgreichen Cyberangriff kam. Gerade Berufsgeheimnisträger wie Anwälte und Steuerberater sind auf das Vertrauen ihrer Mandanten angewiesen. Ein solches Ereignis kann eben zu einem massiven Vertrauensverlust führen. Daneben, sollte man zumindest im Hinterkopf behalten, ist auch denkbar, dass sich ein Berater nach einem Cyberangriff sogar mit strafrechtlichen Ermittlungen gegen sich konfrontiert sehen muss. Beispielsweise wegen Geheimnisverrats durch Unterlassen, weil er es versäumt hat, geeignete technische und organisatorische Maßnahmen umzusetzen, um eben die Mandatsgeheimnisse entsprechend schützen zu können. Auch eine Strafe wegen Verletzung von Geschäftsgeheimnissen, nach dem Geschäftsgeheimnisgesetz durch Unterlassen beispielsweise, wäre auch denkbar.
Heute müssen wir immer das Homeoffice mitdenken. Gibt es da spezielle Herausforderungen für die IT-Sicherheit?
Ja, tatsächlich muss ich sagen, dass das Homeoffice eine gewisse Challenge ist. Natürlich bestehen im Homeoffice nicht dieselben Sicherheitsstandards wie im Büro. Also bei den meisten zumindest. Wer hat schon zu Hause im Keller eine teure Hardware-Firewall stehen und eine teure Antivirensoftware laufen und keinen Zugriff auf irgendwelche Daten, die im Netzwerk sozusagen verbreitet werden und ein abgesichertes WLAN? Das ist, wie gesagt, eine Herausforderung. Empfehlenswert ist es, wenn die Berater, wenn sie im Homeoffice arbeiten, nicht lokal arbeiten, nicht in ihrem eigenen Netzwerk, sondern mittels einer VPN-Verbindung, einer verschlüsselten VPN, einen Tunnel aufbauen in die eigene Kanzlei, beispielsweise dort auf einem virtuellen Server und auf dieser Maschine dann die Daten gespeichert sind und sie dort in dieser geschützten Umgebung arbeiten. Das erschwert zumindest das Abfangen von Daten durch Dritte. Und um so eine Verbindung aufzubauen über ein VPN, empfiehlt es sich nicht nur einen Benutzernamen und Passwort einzustellen, sondern die sogenannte Zwei-Faktor-Authentifizierung, also mit einem Mobiltelefon beispielsweise als zweites Gerät, einen Code abzufragen, um sicherzustellen, dass der, der sich von außen sozusagen in die Kanzlei einloggt, auch wirklich der Berater ist, der auf die Daten zugreifen kann und soll und nicht irgendwelche Cyberkriminellen die Passwörter mittels Phishing-Attacken abgegriffen haben. Ansonsten, ja, gilt auch fürs Homeoffice dasselbe wie fürs Büro. Regelmäßig Updates durchführen, Sicherheitspatches installieren. Also alle Systeme, egal im Homeoffice oder im Büro, sollten regelmäßig eben auf dem neuesten Stand gehalten werden. Und das sollte man zu Hause auf dem heimischen Rechner grundsätzlich auch beachten.
Das waren jetzt eine Menge Punkte und ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere Unterstützung bei der Implementierung von IT-Sicherheitsmaßnahmen benötigt. Wohin kann man sich da wenden?
Ja, das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik stellt auf seiner Homepage umfangreiches Informationsmaterial, Checklisten, auch Sicherheitswarnungen und Informationsblätter zur Verfügung. Das ist erstmal ein guter Anhaltspunkt, um sich sozusagen einzulesen, zu sagen, okay, was ist denn jetzt gerade so State of the Art? Was wird empfohlen? Und dann, wenn man Unterstützung braucht, gibt es natürlich spezialisierte Kanzleien und auch IT-Sicherheitsberater, die man um Hilfe bitten kann. Auch wir beraten regelmäßig tatsächlich auch andere Berufsträger, auch andere Rechtsanwälte, sozusagen von Kollege zu Kollege, zum Thema IT-Sicherheit und bieten hier beispielsweise IT-Sicherheits-Check-ups an oder Workshops und Schulungen für Mitarbeiter. Wir haben das tatsächlich kürzlich auch zum Anlass genommen, mal ein sogenanntes Online-Tool für IT-Sicherheitsrisikoanalysen zu erstellen. Es nennt sich Integrity Navigator. Dieses Tool bietet die Möglichkeit, mittels eines intelligenten Fragebogens wesentliche IT-Sicherheits- und IT-Compliance-Risiken abzufragen. Das ist alles webbasiert, wird automatisch analysiert und am Ende kommt es dann zu einer Bewertung mittels eines Punktesystems. Also das haben wir jetzt schon bei Kollegen und Kolleginnen, auch Steuerberater im Einsatz gehabt, die sich mal bereit erklärt haben, ja, ich möchte gerne mal so ein Check-up machen, dann mittels unseres Tools. Und dann hat man erstmal so einen ersten Ansatz, wie stehe ich denn so da? Da werden natürlich auch Punkte aufgezeigt, die besonders gut sind, aber ich kriege gleich nützliche Hinweise, wo ich noch was verbessern kann.
Mehr Infos zum Thema in den Shownotes des Podcasts. Für Fragen und Anregungen finden Sie in den Shownotes auch die Kontaktdaten.
Der Podcast stellt lediglich einen allgemeinen Überblick über rechtliche Themen dar und ersetzt selbstverständlich keine Rechtsberatung zu konkreten Fragestellungen im Einzelfall. Bei Fragen wenden Sie sich an Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte Ihres Vertrauens, natürlich auch gerne an uns. www.rosinus-on-air.com oder unter www.